Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 13, gleich spielen. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 19. März 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Nintendo hat mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Und zwar hat Nintendo jetzt vor ein paar Tagen ein neues Joint Venture rausgezogen, und zwar mit der Firma Dena. Und zwar haben sie angekündigt, dass sie jetzt nach langer, langer Zeit auch Spiele für Smartphones herstellen wollen. Dena ist ein japanischer Konzern, der sich auf Mobile-Systeme spezialisiert hat, und da möchte jetzt auch dementsprechend Nintendo mit hin. Das finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich, dass Nintendo dann nach der ganzen langen Zeit dann tatsächlich doch mal gesagt hat, nein, wir möchten uns jetzt tatsächlich hinsetzen und auch nochmal für diese komische Smartphone- und Mobile-Welt tatsächlich etwas anbieten. Was richtig spannend an der Stelle ist, dass sie auch tatsächlich nochmal über eine neue Konsole nachdenken, die aber nicht weiter benannt wurde, außer dass der Codename NX ist und ein brandneues Konzept enthält. Wie brandneu das wird, das bin ich mal sehr gespannt, mir anzuschauen. Was erwartet man dort von dieser neuen Konsole? Naja, auf der einen Seite erwartet man natürlich auch, dass jetzt Mario und Link und wie sie auch alle heißen, auf den ganzen mobilen Geräten zur Verfügung stehen. Ich hoffe da natürlich auf iOS und Android und bin da auch sehr gespannt, was dort passiert. Aber ganz ehrlich, meine Erwartungen gehen nicht so hoch, dass jetzt dort an dieser Stelle tatsächlich gesagt wird, okay, Nintendo wird jetzt nur noch für diesen einen Markt entwickeln und dedizierte Spielekonsolen wird es davon nicht mehr geben. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist Nintendo einfach ein zu großer Player in diesem Markt, um das jetzt auch irgendwie zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendetwas anderes passieren wird, als eine weitere Plattform, nämlich die Mobile-Systeme, dort mit reinzuziehen. Wird da wahrscheinlich passieren? Sie werden wahrscheinlich ein paar neue Spielkonzepte dementsprechend ausprobieren. Sie werden auch ihre IP, ihre Intellectual Property auch natürlich auf die mobilen Smartphones bringen. Aber ob das jetzt ein Spiel wie Super Mario Galaxy auf einem iPhone funktioniert und ob man das diese Entwicklungszeit, die man dort auch reinsteckt, auch für Smartphone reinsteckt oder ob das eher kleinere Spiele und Companion-Spiele zu einem ein Major-Title auf einer Nintendo-Konsole wird, man wird es sehen. Ich bin auf jeden Fall neugierig und freue mich auf den Schritt. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Und ich denke, wir werden dort auch in Zukunft noch ein bisschen was sehen, dass wir dort auch nochmal gucken, was denn da tatsächlich auch dann bei den lieben Leuten von Nintendo so passieren wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn wir schon mal spielen sind, kommen wir doch mal zu einem sehr spannenden Artikel der Washington Post. Und zwar hat dort Madeleine Messer, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, einen Artikel geschrieben. Madeleine ist ein 12 Jahre altes Mädchen und sie fragt sich, warum die ganzen Computerspiele bzw. die Charaktere in den Computerspielen alle Jungs sind und nicht wie sie aussehen. Und sie war da so drüber betrübt, dass sie sich da tatsächlich hingesetzt hat und eine kleine wissenschaftliche Arbeit auch daraus erstellt hat. Und zwar hat sie ihre Eltern gebeten, ihr doch mal die Top 50 Endless Running Games kaufen zu dürfen und um die auseinanderzunehmen. Und ganz ehrlich, als ich 12 war, habe ich nicht darüber nachgedacht, sowas zu machen und mir auch anzuschauen, was da passiert. Was sie halt gemacht hat, sie hat diese 50 Apps sich runtergeladen, Spiele wie Temple Run und wie sie auch alle heißen, und hat sich die Charaktere angeschaut und hat diese Charaktere identifiziert. Unter anderem dann halt erstmal aufgesplittet in Kategorien wie überhaupt Gender Identifiable Characters, weil es gab auch Charaktere wie Gemüse oder Tiere, wo es dann halt nicht eindeutig war, was für ein Geschlecht dahinter steckte. Aber von den Spielen, wo sie das ausmachen konnte, hat sie dann festgestellt, dass 90% der Spiele Jungs waren und der Rest dann halt Mädchen. Aber was viel, viel spannender war, von diesen kompletten Spielen waren halt alle Jungs frei zu spielen. aber nur 15% konnten überhaupt einen weiblichen Charakter für Oma anbieten. Jetzt kommt natürlich so die Frage auf, ja Moment mal, ganz ehrlich, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ich gehöre auch da irgendwie zu dieser White Male Group, die da immer so ein bisschen außen vor ist und auch so als der eigentliche Ursprung dessen irgendwie herkommt. Es tut mir leid, dass es mir nicht aufgefallen ist, aber ich habe mir da nie an dieser Stelle diese Frage gestellt. Und jetzt stellt man halt fest, ja Moment mal, wieso sollte es eigentlich nicht möglich sein, an dieser Stelle tatsächlich auch als Mädchen spielen zu können. Das gab es zum Beispiel auch schon mal als schönen Hack für ein Zelda-Spiel, wo ein Vater dann einfach die komplette Story umgeschrieben hat, sodass ein Mädchen auf der Suche nach einem Jungen ist. Was ich auch sehr, sehr charmant fand. Aber Madeleine hat sich jetzt hier tatsächlich die Mühe gemacht und das auseinandergezogen. Und was ich viel, viel spannender fand an dieser Stelle war auch noch, dass die zu kaufenden weiblichen Charaktere dann halt auch nicht irgendwie ein 99-Cent-Upgrade waren, sondern halt richtig Geld gekostet haben. Im Durchschnitt, das hat sie dann nämlich auch mal ausgerechnet, sind weibliche Charaktere $7.53 wert. Und da muss man erstmal schlucken. Knapp $8 für einen Charakter auszugeben, der weiblich ist. Das finde ich schon ein hartes Stück. Den Vogel schießt aber tatsächlich dann Disney in dem Spiel Temple Run Oz ab. Da kostet der einzige weibliche Charakter dann $29.97. $30, um einen Charakter zu spielen, der weiblich ist. Wenn ich jetzt als Mädchen auf diese Idee komme, als Frau oder als Mädchen spielen zu wollen und $30 dafür hinlegen muss und auf der anderen Seite davon aber natürlich auch Musik und Filme und weiß der Henker was von kaufen könnte, dann würde ich mir echt überlegen, ob ich sowas jemandem hinterherwerfe. Und das ist auch das, was Madeleine an der Stelle tatsächlich dann sagt, dass sie nämlich darüber sehr betrübt ist und das auch nicht versteht, warum dieses ganze Zeug so viel Geld kostet und warum die Spieleentwickler da nicht drüber nachdenken, das auch nach vorne zu treten. Weil, und das finde ich sehr, sehr spannend, da natürlich die Frage auch irgendwann kommt, naja, wenn ich als Zielgruppe nicht ernst genommen werde, dann werde ich vielleicht irgendwann aufhören, diese Spiele zu spielen, die mir das nicht anbieten. Dadurch sehe ich natürlich nicht mehr die Werbung, die ich gerade in kostenlosen Spielen dann natürlich über mich einhergehen lasse. Und ich werde dann natürlich auch irgendwann nicht mehr auf die In-App-Purchases zurückgreifen und werde dann dementsprechend noch weniger Umsatz für eine Firma machen. Und das ist natürlich das, worauf eine Firma dann im Endeffekt auch hinauszielt, dass sie nämlich Umsatz mit sowas generieren möchte. Und wenn sie eine Zielgruppe komplett außen vor lässt, einfach weil sie nicht bedient, dann ist das schon sehr, sehr bitter. Also wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwas im Spielebereich zu machen und dort auch tatsächlich dann versucht, schöne Sachen mitzumachen, dann seid doch so nett und denkt mal darüber nach, weibliche Charaktere an der Stelle einfach auch ein bisschen prominenter mit reinzunehmen und nach vorne zu tragen. Das sollte eigentlich nicht schwer sein. Den letzten Artikel für diese Woche heißt Exhaustion is not a status symbol und erschien in der Washington Post. Und zuerst ging Lillian Cunningham auf verschiedene Möglichkeiten ein, die sie von, wie heißt die gute Frau, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Brené Brown gelesen hatte in ihrem Buch Daring Greatly. Miss Brown hat einen schönen TED-Talk sich auch publizieren lassen und in dem hat sie tatsächlich dann auf verschiedene Möglichkeiten mal hingewiesen, was denn eigentlich so das Problem ist und warum wir die ganze Zeit auch so belastet und ausgebrannt sind. Ich möchte nicht von Burning Out sprechen, aber es geht in diese Richtung. Und sie sagt natürlich, naja, es ist irgendwie so eine Geschwindigkeit, die wir heute mit Smartphones und der ständigen Erreichbarkeit zur Verfügung haben, dass an dieser Stelle tatsächlich auch eine Erwartungshaltung entsteht, die darauf hindeutet, auch in der Nacht dann immer noch viel, viel Informationen zu konsumieren und schnell wegzuhauen. Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass das irgendwann nicht mehr machbar ist und auch nicht mehr zu schaffen ist und man auch gar nicht wertschätzt, was dort passiert. Genauer, wenn ich nur noch eine To-Do-Liste habe, auf der, keine Ahnung, 237 Dinge draufstehen und ich einfach diese To-Do-Liste nur noch abhake, ohne irgendwie drüber nachzudenken, was passiert, und am Ende des Tages sind immer noch 194 dieser Dinge auf meiner To-Do-Liste drauf, dann weiß ich, okay, ich habe zwar was geschafft, aber ich habe immer noch 194 Dinge da drauf und morgen geht's halt weiter und dann kommen auch die nächsten Sachen wieder mit drauf. Es geht also nicht darum, einfach nur abzuhaken, sondern auch zu reflektieren, was habe ich denn getan, und das auch zu wertschätzen. Weil genau an dieser Stelle wird nämlich viel zu wenig auf diese eigentliche Geschichte drauf eingegangen, dass ich nämlich das, was ich tue, auch wertschätze. Nicht einfach nur irgendwas abhake und zum nächsten übergehe, sondern auch mal innehalte und mich einfach darauf konzentriere, was ich geschaffen habe. Das ist eigentlich so eine, ja, immer weiter zurückgehende Entwicklung, die ich mit ein bisschen Sorge beachte. Und wie geht man sowas an? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mir geht es stellenweise genauso. Auch ich habe natürlich eine große To-Do-Liste, wo man einfach versucht, immer schnell und immer krass irgendwie runterzuarbeiten, weil es sind ja so viele Sachen zu tun, die man noch tun muss. Und dieses Beschäftigtsein und dieses immer busy sein, das ist halt etwas, was irgendwann dazu führt, dass man halt auch unkonzentriert arbeitet. Ich habe die Tage viel auf meiner Liste draufstehen gehabt und sprang auch von einer Seite zur nächsten und hatte das Gefühl, dann irgendwann am späten Abend den ganzen Tag irgendwie beschäftigt gewesen zu sein, aber nicht wirklich etwas geschafft zu haben. Und Gott sei Dank ist es mir relativ schnell aufgefallen, sodass ich dann auch direkt gegensteuern konnte und für mich dann auch festhalten konnte, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, ganz strukturiert bestimmte Punkte anzugehen und auch zu sagen, okay, zuerst dieses eine Projekt, was für mich am allerwichtigsten ist, abzuarbeiten, Punkte aufzubauen und dann auch tatsächlich in eine weitere Falle reinzutappen, Infos zurückzubekommen, wo es dann erstmal heißt, naja, da hast du ja eigentlich kein To-Do mehr und musst jetzt erstmal passiv darauf warten, dass ein anderer etwas für dich tut. Und 2 Minuten später fiel mir aber auf, Moment mal, in diesem Gespräch fiel aber noch Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3. Hey, das sind Punkte, die ich sofort angehen kann und an denen ich arbeiten kann. Nehmen Sie mit auf und gehen nicht zum nächsten Projekt über, was da irgendwie um die Ecke liegt, was ich natürlich auch schon offen hatte und auch schon anfangen wollte, dran zu arbeiten, sondern tatsächlich mit 2 Minuten reflektieren festgestellt habe, nein, mein Projekt, an dem das so wichtig ist und das auch gerade jetzt neuen Input generiert hat, da muss ich jetzt erstmal weitermachen. Und daran muss man halt einfach arbeiten. Für mich ist das ein sehr schönes Konzept und auch eine gute Idee, so zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich auch diese Wertschätzung für sich und seine Arbeit wieder reinzuziehen, dann ist man nicht den ganzen Tag gehetzt mit Arbeit und man muss einfach auch darauf zurückblicken, was man denn tatsächlich tut und was man dort kann. Denn andernfalls wird das, glaube ich, einfach nichts. Das war die Ausgabe Nummer 13 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/13 für die 13. Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter protokollcast.de/13. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes oder gebt dort einfach ein Sterne-Rating ab. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken, und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch dort gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes, bis zum nächsten Mal.